Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 12. September 2015 und wir haben uns zusammengefunden zu einem Tag der Achtsamkeit in Johanneskirchen. Und ich möchte heute mit euch ein paar Gedanken zu den 5 Achtsamkeitsübungen teilen. Wir haben ja vorhin gemeinsam die 5 Achtsamkeitsübungen gelesen. Wir haben auch gehört, dass sie eine zentrale Grundlage unserer Praxis sind. Gibt es nur zwei zentrale Grundlagen, die so wichtig sind. Das eine ist eben die 5 Achtsamkeitsübungen, das andere ist die eigentliche Achtsamkeitspraxis im engeren Sinn, also die Bemühung, jeden Augenblick des Tages bewusst zu erleben. Das sind eigentlich die zwei zentralen Grundlagen unserer Übung. Sie gehen zurück auf den Buddha selbst, der mal die 5 Shilas, nennt man das auf Sanskrit, wird oft mit 5 Regeln übersetzt, der seinerzeit einmal auf die Frage, was können die Laien machen, um sich zu üben, die 5 Shilas genannt haben, relativ kurz, mit relativ wenig Erklärung, gesagt hat, ja, nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine berauschenden Getränke zu sich nehmen. Es war die Kurzversion, die ein bisschen erklärt hat, aber nicht sehr ausführlich. Und Thay hat das in der Anfangszeit von Plum Village sehr schön ausführlich und auf die heutige Zeit bezogen ausformuliert. Und so sind die 5 Achtsamkeitsübungen entstanden. Und die wurden nochmal so vor einigen Jahren nochmal überarbeitet. Und sie sind natürlich ein bisschen länger geworden, noch ein bisschen ausführlicher, noch ein bisschen umfassender. Aber der eigentliche Hintergrund war damals der, sie auch so umzuformulieren, dass sie zwar der buddhistische Beitrag zu einer säkularen Ethik sind, aber dass sie nicht mehr buddhistisch in dem Sinne sind oder klingen, dass man meinen möchte, man müsste Buddhist sein, um sie anwenden zu können. Sondern sie sind extra eben jetzt so umformuliert worden, dass sie völlig unabhängig von der Religion angenommen und ausgeübt werden können. Das war eigentlich die wichtige Änderung damals, so vor 5 oder 7 Jahren. Es gibt ja auch eine internationale Bewegung ist vielleicht ein zu großes Wort, aber es gibt internationale Bemühungen in verschiedenen Religionen, so eine säkulare Ethik zu finden, die sozusagen von allen großen Religionen unterschrieben werden kann. Und die 5 Achtsamkeitsübungen, so wie sie heute vorliegen, sind Thays Vorschlag dafür. Sie sind formuliert nicht, obwohl sie die Grundlage für die Ethik sind, sind sie nicht als Regeln formuliert, sondern sie sind als Werte zu verstehen. Sie sind Werte zu verstehen, die eben die Grundlage für unsere eigenen Entscheidungen sind. Es sind Werte, mit denen wir, auf deren Grundlage wir versuchen sollen, eigene Entscheidungen, kluge Entscheidungen in unserem Alltag zu treffen. Sie sollen uns nicht einengen und sie sollen uns nicht Entscheidungen abnehmen. Ja, jetzt sind sie natürlich die 5 Achtsamkeitsübungen selber schon lang, das allein schon das Vorlesen, glaube ich, 10 Minuten dauert. Und wenn man jetzt über alles sprechen würde, ja, da könnte man Stunden sprechen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie gehe ich vor? Und ich habe ja immer die Schwierigkeit bei jedem Vortrag, dass ich mir denke, ja, was soll ich sagen? Der Buddha hat schon alles gesagt. Der Thay hat eigentlich alles nochmal in modernen Worten, die der heutigen Zeit entsprechen, auch nochmal alles gesagt und aufgeschrieben. Und ich habe eigentlich auch schon so viel gesagt, dass man immer denkt, das habe ich doch schon gesagt. Und jetzt, aber ich antworte immer ganz gerne auf Fragen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich stelle mir einfach mal vor, weil es gab ja keine Fragen, ne? Aber ich stelle mir einfach mal vor, was sind die meistgestellten, wichtigsten Fragen, die kommen könnten, wenn man sagt, habt ihr Fragen zu den 5 Achtsamkeitsübungen? So. Und habe einfach die Fragen selber ausgedacht und die beantworte ich jetzt. Ja. Aber nur, dass ihr wisst, ich will nicht jetzt sozusagen, nicht, dass ihr denkt, dass das, was ich jetzt sage, sozusagen die wichtigsten Punkte der 5 Achtsamkeitsübungen sind, ja, zum Beispiel. Das will ich damit nicht sagen. Es sind viele Dinge, die genauso wichtig sind, die nur sehr, wo es nur wenig Schwierigkeiten in der Anwendung gibt. Alle lesen das, alle verstehen das, wissen, was es soll und kommen damit gut zurecht in der Praxis. Und dann brauche ich nichts dazu sagen. Ne? So. Also ich habe ein paar Sachen rausgepickt, so exemplarisch, wo ich denke, dass ich ja vielleicht helfen kann bei der Anwendung oder beim Verständnis. Die erste Achtsamkeitsübung heißt ja Ehrfurcht vor dem Leben. Und der zentrale Punkt ist eben das Nicht-Töten. Und der Buddha hat also nur von Nicht-Töten gesprochen, aber es war schon zur Zeit vom Buddha, also es war der Buddha hat dabei auch schon gedacht, nicht nur an Menschen, sondern auch an Tiere und Pflanzen. Das war ihm damals schon klar. Und das haben auch seine Anhänger so verstanden. Und damit war er seiner Zeit natürlich viele, viele Jahrhunderte voraus. Aber schon der Kaiser Ashoka hat im 3. Jahrhundert unter dem Einfluss von Buddhas Lehren die ersten Tierschutzgesetze erlassen in Indien. Also war damit den anderen Teilen der Welt sehr weit voraus. Bei uns ist es eine sehr neue Entdeckung. Gut, also es geht um Ehrfurcht vor dem Leben, Leben schützen, nicht töten. Ja gut, zum Thema Menschen ist das ja klar, das brauchen wir nicht vertiefen, aber eben auch Tiere. So, und das hat mehrere Gründe. Der eine und zentrale ist natürlich der, dass wir uns bewusst sind des Leidens der Tiere, der Tierhaltung und dass natürlich kein Wesen gerne, nur verpflegt wird, damit schnell dick wird und geschlachtet wird. Was jetzt eine relativ neue Entdeckung zu dem Thema ist ja, dass die UNO mal untersucht hat, welche Teile des menschlichen Handelns jetzt welche Einflüsse auf den Klimawandel haben und dabei erkannt haben, dass der Einfluss der Tierhaltung noch etwas größer ist als der des Verkehrs. Ja, also die gesamte Tierhaltung aller Tiere auf der Welt ist noch etwas größer als der vom Verkehr. Das heißt also, es geht beim Thema Tierhaltung und natürlich tierische Produkte essen, insbesondere Fleisch, also nicht nur um das Leiden der Tiere, sondern auch um den Klimawandel. Und jetzt lesen viele Leute diesen Text und sagen dann schnell, ernähre mich vegan, ich habe eine Freundin, die macht das auch schon, die kann mir da helfen, das ist ja eigentlich gar nicht schwierig, dann ist der Punkt abgehakt. Und ich fühle mich dann überhaupt nicht wohl, wenn ich sowas höre. Ich bin nicht sicher, dass die Achtsamkeitsübung richtig verstanden ist. Und das ist jetzt nicht einfach zu erklären, weil es ja offensichtlich sehr gut ausschaut, ne? Aber da will ich mir jetzt ein bisschen Mühe geben, um das zu erklären. Und vielleicht hilft es dann auch beim Verständnis dieser und der anderen Achtsamkeitsübungen. Vielleicht fange ich mal mit einer Geschichte an. Meine Frau und ich waren mal eingeladen bei einem Ehepaar. Das kannten wir nicht so gut. Aber denen war das sehr wichtig, dass sie uns mal zum Abendessen einladen, weil das war so eine Art Dankeschön, sagen wir mal. Ne? Also das war ihnen wichtig. Ne? Gut, und wir haben gesagt, okay, wir kommen, wir lassen uns bekochen, wir kommen gerne zu euch zum Abendessen. Und wir kommen dann dorthin und der junge Mann öffnet die Tür und gleich nach dem ersten Hallo und guten Abend und schön, dass ihr da seid, kam dann gleich der Satz, ja, wir wollten euch ja eigentlich noch fragen, was ihr so mögt. Aber dann haben wir uns gedacht, Steak geht immer. Ein kurzes, nervöses Lachen. Ja, natürlich kann ich auch erstmal kurz lachen, ja. Aber im Grunde sind da nicht viele Sekunden Zeit, den Abend zu retten. Ja, und ich habe dann vielleicht nach einem kurzen Lachen und vielleicht einer Sekunde Pause gesagt, ja klar, Steak geht immer. Ja, Steak geht immer. Gut, kann man natürlich sagen, erste Achtsamkeitsübung, ja, Fleisch gegessen. Ne? Also ich war zu dem Zeitpunkt etwa 10, 12 Jahre lang Vegetarier. Kann aber jetzt auch zur Beruhigung sagen, ich habe es gut vertragen. Gell? Also du willst keine Angst haben, wenn du nach 12 Jahren das erste Mal ein Stück Fleisch isst. Also bei mir ist es zumindest gut gegangen. Habe es gut vertragen. Und ja, man kann ja auch sagen, vierte Achtsamkeitsübung. Ich meine, ist ja eigentlich eine Lüge. Ne? Das heißt, Steak geht immer. Ne? Stimmt eigentlich nicht. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite ist ja ganz offensichtlich, wenn ich jetzt sage, ich esse seit 10 Jahren kein Fleisch mehr oder sowas, ne? Dann kommt die ganz große Enttäuschung, vielleicht sogar noch der Streit, weil es kam nämlich sehr klar, irgendwie kam schon raus, sie wollten eigentlich fragen, aber dann haben sie doch nicht gefragt. Ne? Ja, was kann das bedeuten? Hat der eine gesagt, sein Blödsinn, das Ding brauchst du nicht anrufen. Ne? Also ist doch klar, Steak geht immer. Ne? Und einer hat gemeint von beiden, ja, sollte man machen, sicherheitshalber. Ne? Also auch das kann noch passieren, ne? Dass man einen Streit jetzt auslöst. Ja, und ich denke, die Stimmung ist gelaufen für den Abend. Ne? Und natürlich auch der eigentliche Idee, das war ja in dem Fall auch das Dankeschön, also uns einen schönen Abend zu machen, ist natürlich auch futsch, ne? Bei der ganzen Aktion. Ja, und so habe ich mich damals so entschieden, in der Kürze der Zeit, die da war. Und ja, und habe es nicht bereut. Und in einem Zen-Meister ist mal was ganz Ähnliches passiert. Und dann am Heimweg wurde er dann vom Schüler gefragt, sag mal, wie konntest du das machen, das Fleisch essen? Und er hat es auf die nette, kurze Antwort gebracht. Ja, weißt du, die Kuh war schon tot, aber die Köchin hat gelebt. bei der Gelegenheit möchte ich auch daran erinnern, dass der Buddha und seine Mönche sich nicht vegetarisch ernährt haben. Das ist ein großes Missverständnis, was viele glauben. Sie haben es ganz bewusst nicht gemacht, obwohl der Buddha sehr klar das Leiden der Tiere gesehen hat. Aber er hat natürlich auch die Situation betrachtet. Und der Buddha und seine Mönche haben sich wie folgt ernährt. Die sind einmal am Tag mit der Bettelschale in einer Reihe ins Dorf gegangen, in der Nähe dort, wo sie halt gerade sich aufgehalten haben. Also übernachtet haben sie immer draußen vor dem Ort, vor der Stadt, im Wald. Sind dann mit der Bettelschale in den Ort gegangen, sind vor den Türen kurz stehen geblieben, in der Hoffnung, etwas abzubekommen von dem, was die Köchin gerade macht. Ja, und da ist natürlich solches und solches Essen in die Bettelschalen gekommen. Und die Mönche haben natürlich schon gefragt, was sollen sie machen, wenn sie Fleisch bekommen, ist das okay? Und der Buddha hat ausdrücklich entschieden, wenn sie Fleisch in die Bettelschale bekommen, sollen sie es nehmen und sollen es essen. Er hat jetzt nicht gesagt, warum er das meint, aber ich denke, wir können uns das gut vorstellen. Das ganze Leben, alles ist Übung. Und wenn die Mönche mit der Bettelschale hingehen, dann geht es ja nicht nur darum, dass sie ein Essen holen, sondern auch darum, wie sie das machen. In welcher Geistesschulung? Es geht ja um die Geistesschulung auch dabei. Und man kann sich vorstellen, wenn die dann sehen, dass da Fleisch in die Schale kommt, die sagen, du, das Fleisch kannst du dir wieder rausnehmen, wir essen kein Fleisch. Das nicht gut ist, ja, es ist diejenigen, die das Fleisch gespendet haben, werden mit dieser Zurückweisung Schwierigkeiten haben. Es ist aber auch nicht wirklich gut für die Mönche, denn es geht ja bei dieser Art Ernährung ja auch ganz stark um die Einübung von Demut, von Bescheidenheit. Und er geht einfach hin und bittet um etwas und nimmt dankbar das an, was er bekommt. Das ist eine Demutsübung. Und die wird zunichte gemacht, egal ob er jetzt gleich Der Hausfrau sagt, nee, das Fleisch kannst du wieder rausnehmen. Oder wenn er es erstmal mitnimmt, die haben ja dann immer das Essen mitgenommen und haben dann gemeinsam gegessen. Und da hätten sie natürlich auch das Fleisch erstmal mitnehmen können und dann kurz vorm Essen es raussuchen aus dem Essen, ne? Rauspulen. Ja? Hätten sie auch machen können, still und heimlich. Aber in beiden Fällen geht eben diese Übung der Demut verloren. Die geht kaputt dabei. Und die war dem Buddha wichtig. Also ist mein Verständnis. Ne? Wir haben jetzt keine Aussage von ihm zu dem Thema. Aber es ist mein Verständnis, die war ihm wichtig. Und deswegen hat er entschieden, sie sollen es nehmen. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung, oder ich sage mal so, das ist immer eine Entscheidung, die wir in Anbetracht der ganzen Situation treffen müssen. Der Buddha hat für sich und seine Mönche so entschieden und wir entscheiden für uns in gewissen Situationen, aber indem wir die ganze Situation betrachten. Zum Beispiel gab es dann bei den Bettelrunden das andere Problem. Es gab auch immer mal wieder, ich sag mal Scherzkekse, die den Mönchen Alkohol ins Essen gekippt haben. Ne? Also noch einen ordentlichen Schuss Schnaps in die Schale. Und weil ja erst noch die alte Regel galt, sie sollen alles nehmen, was sie kriegen, haben die Mönche das dann gegessen, sind natürlich davon betrunken geworden. Und dann, wie das von Buddha vorgelegt wurde, hat der Buddha gesagt, nee, das geht nicht. Und so ist es dann übergeblieben. Also sie nehmen im Prinzip alles, aber Alkohol nicht. So ist jetzt sein Weg. Ja, sein Weg in dieser Situation. In Anbetracht vieler Aspekte, die es gibt, dem Schutz der Tiere und der Übung, der Demutübung und auch der Dankbarkeit den Gebenden gegenüber. Ja, so haben das der Buddha und die Mönche gemacht. Naja, und wir suchen uns auch einen Weg durch diesen Dschungel. Das Einfachste ist natürlich, wenn wir selber für uns kochen und selber einkaufen, ist es klar, ist es leicht zu sagen, okay, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, es ist klar, mit jedem Stück Fleisch, was ich kaufe, leiste ich einen Beitrag zum Leiden der Tiere. Und wenn ich es nicht tue, dann tue ich das eben nicht. Ja? Aber wir nehmen auch Rücksicht auf uns, und wir müssen auch Rücksicht nehmen. Also wenn wir alleine sind, ist es natürlich leicht, aber wir leben ja oft in einer Familie. Wir leben oft in einer Gemeinschaft. Auch das wird uns dazu bringen, Kompromisse zu machen. Und manchmal müssen wir auch einfach Kompromisse mit unseren Gewohnheiten machen. Und ich finde das gar nicht so schlimm, weil die Übung beginnt schon im Bewusstsein des Leidens und wenn ich, sagen wir mal, gewohnt war, jeden Tag Fleisch zu essen und entschließe mich, nur mehr dreimal die Woche Fleisch zu essen, dann reduziere ich das Leiden auf die Hälfte. Das ist ein großer Beitrag. Und dann sollten wir uns das nicht schlecht reden, ja, sondern einfach sagen, es ist ein großer Beitrag. Natürlich kann man sagen, ich esse nur einmal die Woche Fleisch. Natürlich ist es ein größerer Beitrag. Klar. Und man kann weitergehen. Man kann den Beitrag noch vergrößern. Aber wir müssen schon auch sehen, dass natürlich dann, je weiter wir da gehen, desto kleiner ist der Beitrag und desto größer die Schwierigkeiten vielleicht. Ne? Und deswegen fühle ich mich wohler, wenn jemand sagt, ah ja, ich ernähre mich weitgehend vegetarisch oder weitgehend vegan. Aber wenn meine Mutter Kaiserschmarrn macht, die macht übrigens einen sehr guten Kaiserschmarrn, die hat ein Familienrezept, was sie seit mehreren Generationen hat, was von der Uroma kommt, dann esse ich Kaiserschmarrn. Dann habe ich ein besseres Gefühl dabei. Ja, und natürlich gibt es auch andere Probleme dabei. Also ich persönlich habe damit gerade mit der, also vegetarisch, ich selber bin eigentlich nur Vegetarier, versuche zwar das ein bisschen zu reduzieren, auch Milch und Ei. Kann nur sagen, das Fleisch geht mir nicht ab, auch nach über 20 Jahren nicht. Aber dennoch passiert es manchen Leuten, dass sie Phasen haben, wo sie einfach Heißhunger auf Fleisch bekommen. Und in dem Fall kann ich nur sagen, wenn das so ist, dann iss Fleisch. Weil dann braucht es der Körper einfach. Und eine gesunde Ernährung ist eine sehr große Aufgabe. Dieses menschliche Leben, das wir haben, ist sehr, sehr wertvoll. Eine große Gelegenheit. Und wir müssen uns gut drum kümmern. Und wenn das so ist, dass jemand Heißhunger auf Fleisch hat, dann kann man davon ausgehen, dass er das aus irgendeinem Grund braucht. Und dann soll er es halt essen. Dann ist es gut begründet. Den Tieren ist sehr gut geholfen, wenn alle, die dieses Problem nicht haben, weniger Fleisch essen oder gar keines mehr. Es gibt noch ein subtileres Problem bei dem Wort Vegetarier und Veganer. Und das ist das, steht auch übrigens in der ersten Achtsamkeitsübung, wie wichtig es ist, dass wir eben aus dem dualistischen Denken, diskriminierenden Denken, aus dem Schwarz-Weiß-Denken herauskommen. Und die Tücke ist ja die, wenn ich mich zu sehr an diesen Wörtern aufhänge, dann schaffe ich ja neue Schwierigkeiten. Ja, ich meine, bin ich ein Vegetarier? Ich meine, wenn ich jetzt damals Fleisch gegessen habe, ja, bin ich ein Vegetarier, wenn ich mir Blumenkohl mit Kartoffeln bestelle im Gasthaus, ja, und dann kommt das Essen daher und dann sind da so viele kleine Bröselchen drauf. Ich hole die Brille raus. Das gibt's ja nicht. Das sind ja Speckwürfelchen. Ja? So, also jetzt mal ein praktisches Problem. Ist mir schon so passiert. Ne? Ich meine, ich weiß schon, das ist halt die Hausfrau, die sich denkt, damit was wird aus den Vegetariern. Ja? Man wird ja nicht satt von Blumenkohl und Kartoffeln. Das ist ja nichts, ne, für einen erwachsenen Mann. Also zumindest die Speckwürfelchen braucht er noch. Ne? Jetzt. Natürlich hat man die Möglichkeit, die alle rauszusortieren und an den Rand von Teller zu legen. Ja? Natürlich geht es. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, bringt es das wirklich? Es ist ein Bissen im halben Jahr vielleicht. Ne? Öfters passiert mir das ja nicht. Ja, bin ich dann Vegetarier? Will ich mich mit diesen Wörtern aufhalten? Nein, will ich nicht. Ich will mich in diese Richtung bewegen, ich will weitgehend auf Fleisch fast 100% verzichten und auf sonstige tierische Produkte verzichten, wenn es gut geht. Und will mich mit diesen Wörtern nicht ins Bockshorn jagen lassen. Noch ein Detail, was mir vor kurzem aufgefallen ist, Honig ist ja auch nicht vegan. Ja, ich meine, ist jetzt ein blödes Detail, aber ich will nur zeigen, wie gefährlich diese Wörter sind und das Schwarz-Weiß-Denken. Also Honig ist nicht vegan, das kann man jetzt vom biologischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkt, muss man das einfach so sehen. Also passt es nicht zur veganen Ernährung. Auf der anderen Seite verstehe ich überhaupt nicht, was schlecht dran ist. Ich meine, im Gegenteil, ich bin sogar sehr der Meinung, dass man was tun muss für die Bienen und dass es wunderbar ist, wenn Imker sich Mühe geben, Bienen zu unterstützen und die Anzahl der Bienen in unserem Land erhöhen. Ja, natürlich gibt es Wildbienen, aber es gibt nicht mehr so viele Wildbienen, weil halt überall Insektizide, also man nennt, ja, verstreut werden, gibt es eben nicht so viele. Und ich finde es sehr gut, die Idee, den Bienen zu helfen und dafür zu sorgen, dass es mehr Bienen gibt. Und das kann ich fördern, indem ich Honig kaufe und esse. Ja? Also, es ist schwierig und die Wörter führen uns leicht in die Irre. Und die Wörter kommen ja auch nicht vor in den fünf Achtsamkeitsübungen übrigens, ja? Also wir müssen dem Teil das nicht sagen, ja? Der hat diese Wörter nicht verwendet. Er hat uns nur aufmerksam gemacht auf das Leiden der Tiere. Das ist es. Und dass wir uns bemühen sollen, das Leiden zu verringern. Das hat er gesagt. Ja, das zum Thema erste Achtsamkeitsübung. Da magst du eine Glocke. Ja, zur dritten Achtsamkeitsübung, die heißt ja wahre Liebe. Und da geht es darum, Leiden durch sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden. Und ja, eine zentrale Aussage dieser Achtsamkeitsübung ist, ja, das kann ich auch vorlesen, bin ich entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen, ohne wahre Liebe und die Bereitschaft zu einer tiefen, langfristigen und verantwortlichen Bindung, von der meine Familie und meine Freunde wissen. Was damit gemeint ist, denke ich, ist ziemlich klar. Aber es gibt immer wieder ja, Menschen, die damit hadern und sich fragen, muss das sein? Ja, sagen wir so. Genau, muss das sein? Ich meine, es ist, denke ich, klar, dass wir unsere eigenen Bindungen berücksichtigen und die der anderen Personen, dass wir nicht eindringen in andere Beziehungen und Schwierigkeiten schaffen. Das steht auch übrigens drinnen in der fünften Achtsamkeitsübung. Das ist ja völlig klar. Aber manche sagen dann, ja, aber ich bin Single, ich bin alleine. Es gibt andere Singles oder einen anderen Single und ich weiß nicht, warum wir nicht manchmal Spaß haben sollen. Also ich will nicht auf Sex verzichten, nur weil ich als Single lebe. Formulieren wir es mal so. Ja? Und es gibt andere, die das genauso sehen, zumindest eine Person. Und ja, und was soll dran schlecht sein? Ich schade niemand. Ja, um jetzt mal die Frage zu formulieren, die ich mir gestellt habe für diesen Vortrag. Ja, ich schade niemand. Wo liegt das Problem? So, ja, haben wir die Frage. Ja, das ist eine gute Frage und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber deswegen habe ich sie mir rausgepickt. Ja. Also, ich möchte einmal ausholen mit einer anderen Geschichte erstmal. Es gibt ja Menschen, die glauben, wenn sie reich wären, dann würden sie alles sich anders richten und dann wären sie glücklich. Ja? Und spielen im Lotto oder engagieren sich dann extrem bei der Arbeit eben, weil sie meinen, ja, sie müssen ordentlich Geld beischaffen und dann wären sie glücklich davon. Gut. Die Tücke bei der ganzen Sache ist aber, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, die Tücke bei dieser Sache ist aber die, dass diese Menschen damit ein ganzes Leben lang verbringen können und oft auch es tun, ein ganzes Leben lang damit verbringen, hinter Geld herzulaufen, sich nach Geld zu sehnen und dieses und jenes zu machen, jede Situation danach beurteilen, ob da ein Geschäft rausspringen könnte oder nicht. Ja? Oft werden diese Leute dann auch reich. Nur was ist reich? Ne? Sie kriegen immer mehr Geld und sie werden nicht glücklich davon. Denken sich, ja klar, das ist noch zu wenig. Ne? Das hat ja das so und so auch und das so und so. Ne? Man braucht halt mehr. Und ein ganzes Leben lang damit beschäftigen, hinter Geld herzulaufen. Und dann eigentlich genau deswegen vielleicht das Glück verpassen. Wir alle wissen ja, dass es so nicht geht. Es gibt keine Bedingung für das Glück, die wir noch bräuchten. Wir haben alles. Unsere Schwierigkeit ist nur, Oder die Schwierigkeit, oder was wir machen müssen, ist nur, wir müssen es schaffen. All dieses Hinterherlaufen, dieses Sehnen, dieses Bekämpfen loszulassen. Aufzuhören damit. Dann können wir, und irgendwann, wenn wir dann vielleicht einmal, ja, bei einem Spaziergang auf einer Wiese Rast machen, auf einen See schauen und merken, alles fürs Glück ist da. In diesem Augenblick. Wir merken auf einmal, ja, ich bin glücklich, alles ist gut. Obwohl ich nichts erreicht habe, vielleicht sogar viele Dinge schiefgegangen sind in der Woche davor, Probleme da sind. Aber wir können es empfinden, wir können es spüren. Es ist plötzlich da. Und aber die Voraussetzung ist nur, dass wir dieses Kämpfen und Hinterherlaufen hinter Zielen endlich einmal aufgeben. Das ist es ja. Ne? So. Das heißt also, das Problem bei der Vorstellung, Geld macht glücklich, ist vor allem das, dass diese Vorstellung uns daran hindert, das Glück zu finden. Sie besetzt unseren Geist und ist damit schädlich, das Glück zu finden. Nicht das Geld selber ist es, was das Glück verhindert, sondern das Sehnen, das Hinterherlaufen, das sich bemühen oder Angst haben, es zu verlieren. Das sind die auch, ne? Genauso schädlich. Angst haben, es zu verlieren für die, die es schon haben und diese Dinge. Das verhindert es. Und gern, wenn wir jetzt zurückkommen auf die Sexualität außerhalb einer gescheiten Beziehung, kommen wir nämlich wieder auf genau das gleiche Thema. Ich meine, die Leute sagen ja, sie wollen nicht auf Sex verzichten. Ja, aber ich meine, was wollen sie wirklich? Um was geht es wirklich? Was wir Menschen, es ist nicht Sex, sondern es ist die Liebe. Es ist die Liebe, die sie brauchen. Ja? Es ist die Beziehung, die sie suchen. Dass es jemand gibt, der sie wahrnimmt, ja, der Verantwortung übernimmt. Darum geht es doch. Das ist es, wonach sie sich sehnen. Und das ist zutiefst menschlich. Wir Menschen sind keine Einzelgänger. Ja? Man sagt immer wieder einsame Wolf, aber nicht mal der Wolf ist Einzelgänger. Normal lebt ein Wolf auch im Rudel. Aber sagen wir der Tiger, ne? Also Katzen eher, ne? Katzen, Tiger, leben alleine für sich. Ja, es gibt solche Tiere, aber wir Menschen nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen die Gruppe, zumindest den einen Partner. Es kann natürlich auch eine Gruppe sein. Die Mönche und Nonnen leben uns das vor, dass sie eben ihre Gemeinschaft im Orden, im Kloster, so eng und intensiv leben, wie Familie, Gruppe. Klar, das kann es auch sein. Aber normalerweise ist es bei uns eben eine Zweierbeziehung, eine Partnerschaft. Und Thay hat es hier schön formuliert, ganz klar und verständlich. Die Bereitschaft zu einer tiefen, langfristigen und verantwortlichen Bindung. Da ist er wieder sehr offen in der Formulierung. Der rechtliche Status ist unbedeutend. Übrigens auch das Geschlecht der Partner ist unbedeutend. Es geht um eben eine tiefe, langfristige und verantwortliche Bindung, von der meine Familie und meine Freunde wissen. Ja, darum geht es doch. Und wenn man jetzt, und den Sex außerhalb von so einer Beziehung nennt Thay leeren Sex, und leerer Sex blockiert uns praktisch auf dem Weg, das zu finden. Ja? Er verstellt den Weg dorthin. Deswegen ist er so schädlich. Neben den ganzen natürlich Verletzungen, die trotzdem passieren und Missverständnissen, ne? Also ob das so toll klappt, wie die Leute das sagen, ist noch die Frage. Aber der tiefere Grund, ja, ist auf jeden Fall noch der, es verstellt den Weg zu so einer Partnerschaft. Das steht dem im Weg. Ja, einfach von wir Menschen finden nur das, was wir suchen. Ja. Deswegen ist ja auch dieses positive Denken, was manche Leute favorisieren, gar nicht so falsch. Man hat viele Fehler und ich will dem nicht Gutes reden, aber es ist was Wahres drin, weil wir eben nur das finden, was wir suchen. Und wenn wir uns im Geist ausrichten, klar, auf etwas und sagen, ja, dann haben wir eine Chance, das zu finden. Und dann erhöhen wir die Chance, es zu finden. Aber wir müssen uns Geist auf das ausrichten und nicht auf was anderes. Und dann denken, dann kommt das. Es funktioniert nicht. Es kommt nicht. Ja? Und deswegen ist die dritte Achtsamkeitsübung so formuliert, wie sie formuliert ist. Jo. Gut. Und auch zur vierten Achtsamkeitsübung möchte ich. Ja, und zur vierten Achtsamkeitsübung möchte ich euch auch eine Kleinigkeit mitgeben. Die heißt liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Und da könnte man jetzt mal ganz naiv fragen, was ist liebevolles Sprechen? Könnte man schon fragen. Ich meine, die Frage kommt wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es trotzdem ganz gut. Und zwar, ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört. Da hat mir jemand erzählt, er hätte eine Bekannte, die immer mit so muffigem Gesicht rumläuft und eigentlich nie lächelt, und er findet es ganz doof und naja, und hat sich überlegt, was man machen kann. Und irgendwann hätte er dann diese Person einmal lächeln sehen, ausnahmsweise. Ne? Ausnahmsweise hat die Person immer gelächelt. Und dann hätte er am nächsten Tag gesagt, oh, gestern habe ich dich lächeln gesehen, das fand ich ganz toll. Und die andere Person hat gesagt, warum fragst du das? Ja, diese Geschichte lässt natürlich jetzt verschiedene Interpretationen offen. Ja? Klar, wir wissen nicht, ich selber war nicht dabei, ne? Wir wissen es nicht genau. Aber ich kann mir was gut vorstellen und deswegen erzähle ich die Geschichte. Wenn wir Menschen kommunizieren, kommunizieren wir eben nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit dem Körper, mit der Tonlage, mit so vielen verschiedenen Dingen, die wir gar nicht so kontrollieren können. Und das, aber es, wir drücken es irgendwie aus und es kommt rüber. Und wir sollten die anderen Leute nicht unterschätzen, was die alles mitkriegen. Und ich denke, in dieser Situation ist genau das passiert. Der Hintergrund, diese Haltung, diese eigentlich schulmeisterliche Haltung, ne, so nach dem Motto, ne, die lächelt zu wenig, ne, die sollte mehr lächeln. Und jetzt versuche ich es mal nett zu sagen. Ja? Weil im Gedanken, das war ja in der Geschichte ganz klar, ne, im Gedanken war der Ausgangspunkt, die Bekannte lächelt zu wenig. Ja? Und ich versuche ihr das jetzt so zu sagen, dass sie mehr lächelt. Also dieser schulmeisterliche Ansatz, der war ganz klar drinnen. Der war ganz offensichtlich, unverhohlen da. Ja, und ich befürchte, der ist einfach rübergekommen. Ja? Das ist angekommen. Und dann ist die Frage, die Gegenfrage natürlich völlig klar. Warum fragst du das? Dem Hintergedanken, ja, du meinst, ich lächle zu wenig, gell? Ja? Ja, schiefgegangen. Und und mir gefällt die Geschichte deswegen, weil das schon lange so ein Thema von mir ist, dass ich mir denke, liebevolles Sprechen, das können wir ganz wörtlich nehmen. Liebevolles Sprechen ist Sprechen mit Liebe. Ja, wenn Liebe im Herzen ist für die andere Person, mit ihr sprechen. Mit dieser Liebe im Herzen sprechen. Dann ist es ganz einfach. Dann ist es ganz einfach. Dann brauchen wir uns gar nicht mehr lange Gedanken machen, welche Worte wir wählen. Also das ist zumindest meine Praxis. Ich mache mir keine großen Gedanken um meine Worte. Ich mache mir nur Gedanken darüber, ob ich eine liebevolle Haltung habe zu der Person. Das ist schon ein Thema für mich. Und wenn ich das nicht habe, dann kümmere ich mich darum. Aber ich versuche nicht, einfach liebevolle Worte zu finden nach dem Motto, ja, dann hast du es richtig gemacht, dann hast du es gut gemacht. Ja? Das ist nicht die Praxis. Das geht viel zu oft schief. Eigentlich würde das ja nur bedeuten, gerade wenn wir uns intensiv bemühen, wirklich liebevolle Worte zu finden, ohne dass wir die Liebe haben für die andere Person, dann tun wir doch eigentlich etwas vorgaukeln, was gar nicht da ist. Ist auch noch so ein Aspekt dabei, der mir nicht gefällt. Also worum es geht, ist vor allem liebevoll sein. Wohlwollend zu sein, die Person so anzunehmen, wie sie ist. Und dann ist die Kommunikation einfach. Jetzt kann natürlich einer sagen, ja, und was soll ich tun, wenn die Liebe fehlt? Ja, vor allem mehr zuhören. Ich meine, wir müssen gewisse Dinge reden. Reden so viel, wie nötig ist. Okay, klar, gewisse Dinge müssen sein, als wenn es Kollegen sind oder Nachbarn sind, ne? Aber ansonsten vor allem zuhören, um mehr besser zu verstehen. Denn wir wissen ja, die Grundlage für die Liebe, für das Wohlwollen ist immer das Verständnis. Dass wir verstehen können, warum ein Mensch sich so verhält, wie er sich verhält. Und wenn das fehlt, dann müssen wir eben mehr zuhören. Und wenn wir selber reden oder selber sozusagen Kontakt aufnehmen, weil wir etwas wollen oder so, dann müssen wir uns mehr bemühen zu begründen, warum wir etwas gerade so tun, warum wir gerade etwas so wollen und dem anderen die Chance zu geben, uns zu verstehen und damit auch uns leichter anzunehmen. Also das ist sozusagen unser Beitrag. Mehr Begründung, du, ich brauche das von dir, weil das ist mein Problem, das ist meine Sorge, ja, und deswegen hätte ich gern, dass du das machst. Also das sozusagen als Idee, als Schablone, um dem anderen eben mehr die Chance zu geben, es zu verstehen, was mich umtreibt, was mein Problem ist und damit Missverständnisse zu verringern. Ja, allgemein über die 5 Achtsamkeitsübungen kann man jetzt noch sagen, dass sie uns schützen. Also manche Leute fragen, wenn sie 5 Achtsamkeitsübungen gehört haben, darf ich das noch, ne? Oder kann ich das noch machen, ne? Und so unter dem Aspekt sollten wir sie nicht sehen. Es geht nicht um Verzicht. Wenn wir das Gefühl haben, die 5 Achtsamkeitsübungen würden uns dazu bringen, auf etwas zu verzichten, dann geht was schief. Das funktioniert nicht. Es geht nicht um Verzicht. Die 5 Achtsamkeitsübungen wollen uns erst einmal schützen vor Fehlern, die uns Schwierigkeiten machen, die uns wehtun. Ja, auch das ist ja beim 5. Achtsamkeitsübung, da könnte man viel dazu sagen, aber da will ich nur sagen, die ist ganz wichtig. Gerade dieses Thema, was wir uns reinziehen an Videos, Filmen, Fernsehen, ja. Es ist nicht unbedingt schlecht, Filme zu schauen, aber wir müssen wissen, dass wir uns damit intensiv beeinflussen. Und manche von uns meditieren jeden Morgen eine halbe Stunde, dann schauen sie 2 Stunden Filme. Ja, ich sage das bewusst so. Ja? Das beeinflusst uns genauso. Das hat der Buddha ganz klar erkannt und deutlich gelehrt. Das ist Nahrung für uns. Ja? Und wenn die Filme unklug gewählt sind, dann arbeiten die genau dagegen, gegen das, was wir vorher gemacht haben. Ja? Und vielleicht schaffen wir mehr Zeit damit und dann ziehen wir uns noch weiter runter. Mit eben diesen unklug gewählten Filmen. Also da könnte man unheimlich viel dazu sagen. Aber ich glaube, im Prinzip ist es ja klar. Und deswegen lasse ich das. Also sie schützen uns. Die 5 Achtsamkeitsübungen wollen uns schützen. Wenn sie also sagen, wir sollen etwas nicht tun, dann sagen sie, lass es, weil es dir schadet. Aber es geht auch darum, lass es, weil es anderen schadet. Menschen oder Tieren. Das sind im Grunde die 2 Gründe. Und wenn das stimmt, dann tun wir das eben nicht als Verzicht, sondern dann tun wir das, um uns wirklich Gutes zu tun und um den anderen wirklich Gutes zu tun. Und dann ist es eine runde Sache. Und wenn wir es nicht einsehen, Ja, dann frage ich mich manchmal, ob es wirklich klug ist, darauf zu verzichten. Ich denke, die Hauptsache ist dann drüber nachdenken, das Beobachten. Ja? Wenn jemand wirklich der Meinung ist, er sieht eine Sache nicht ein, dann ist eigentlich die Achtsamkeitsübung die, also nicht einfach es trotzdem zu tun, so nach dem Motto, weil Teides will oder weil man sonst keine Erleuchtung findet, sondern dann fände es eigentlich fast sogar besser, es achtsam zu tun. Ja? Weil wenn wir es achtsam tun, werden wir es mitkriegen. Und dann sind wir überzeugt. Und dann gibt es kein Problem mehr. Und wenn wir es nicht einsehen, gibt es sowieso ewig Schwierigkeiten. Ich glaube nicht daran, dass Verzicht und sich selber in eine Richtung zwingen etwas bringt. Ja? Ich denke, dass das ein ganz großer Fehler ist, der bei uns sehr lange sehr verbreitet war, extrem in der puritanischen Idee, wie man lebt. Und der ist tief in unserem kollektiven Bewusstsein drinnen. Aber es ist ganz schädlich, weil es eine Art Unterdrückung ist. Ne? Wir haben dieses Thema ja auch, wenn wir über Ärger und Wut reden, dass wir sie nicht unterdrücken sollen. Und so ist das Gleiche, wenn wir ein Verlangen haben und es unterdrücken, dann gärt es trotzdem weiter. Und was passiert ist, dass es uns eben trotzdem vergiftet. Und oft führt es dann zu der paradoxen Situation, dass es dann irgendwie doch einen geheimen Weg findet, sich auszuleben. Und das sind dann diese Menschen, die man da nicht versteht, ja? Also was weiß ich, Prediger, die zum Beispiel bekannt dafür werden, weil sie heftig gegen Homosexualität predigen und irgendwann kommt raus, sie sind selber homosexuell. Da fragt man sich, hallo, ja, wie geht es zusammen, ja? Was ist da für ein Riss drinnen in dieser Persönlichkeit? Was für eine irre Spannung. Ja, die ist entstanden aus, ne? Unterdrückung. Ja, weil der Intellekt irgendwann mal gesagt hat, oder was heißt intellektuell, das kann natürlich auch aus der Religion kommen. Es kam halt irgendwoher die Idee, Homosexualität ist schlecht. Die war halt da im Kopf, aber im Herzen war eben doch die Neigung auch da. Und dann wurde sie unterdrückt. Und natürlich gut drüber reden, also gegen Homosexualität reden, hat dann geholfen dem Unterdrücken, klar. Aber drinnen war es und hat gegärt und vergiftet und heimlich wird es dann ausgelebt. Ne? Ja, also nur als ein Beispiel, warum der Verzicht einfach nicht die Lösung ist. Es geht um die Einsicht. Wenn wir selber einsehen, dass es gut ist für uns und andere, dann werden wir es tun und dann werden wir es leicht tun und wir werden uns gut fühlen dabei und wir werden nicht das Gefühl haben von Verzicht. Und dann passt es. Und wenn wir es nicht einsehen, dann müssen wir uns halt weiter damit beschäftigen. Und das ist überhaupt noch ein ganz wichtiger Grund, warum die 5 Achtsamkeitsübungen so unglaublich wichtig für unsere Praxis sind. Sie wirken nämlich noch als Ganzes auf einer tieferen Ebene. Wir haben in uns sehr stark die Neigung, mit unseren Gedanken, sag ich mal, um uns zu kreisen, in der Form, dass wir halt, wenn wir irgendwas sehen und erleben, uns immer denken, oh ja, das ist gut, ja, das habe ich gerne oder das finde ich ganz doof, das will ich gar nicht, das ist gut, dass mir das nicht passiert oder da will ich auf keinen Fall, dass mir das auch passiert. Und leben dann in so einer Welt des Wollens und des Beurteilens und alles nach richtig, falsch und gut und schlecht und angenehm und unangenehm einzuteilen in der Welt. Und dieses Denken ist aber letztlich, wenn wir es genau bei Lichte betrachten, der zentrale Grund für all unsere Sorgen und Ängste. Und deswegen ist das eine Pest. Ja. Ich meine, das wäre ein eigenes Thema, wo man einen eigenen Vortrag halten kann. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Ich will es aber erwähnen, weil es so wichtig ist für das Verständnis der 5 Achtsamkeitsübungen. Dieses ständige von der Sicht des kleinen Ichs, ne, was ist gut für mich, ja, was will ich, ne, also, dieses Denken ist die Grundlage für all unsere Sorgen und Ängste. Weil was sind denn Sorgen? Ja, wir haben Angst, dass irgendetwas kommt, was wir nicht wollen. Ja? Weil wir uns vorher reingesteigert haben, dass irgendetwas nicht kommen soll. Dass wir das gar nicht haben wollen. Ja, das ist der Boden, auf dem überhaupt die Angst entstehen kann, dass es kommt. Warum machen wir uns da überhaupt einen Kopf drum? Wir werden schon sehen, was kommt. Oder? Und dann werden wir uns damit auseinandersetzen, mit dem, was kommt. Und, aber so einfach ist es nicht. Und unser Weg ist jetzt der, aus diesem Denken rauszukommen, indem wir einfach eine andere Art von Denken einüben. Ja, das ist unser Ansatz. Und der steckt ganz tief in den 5 Achtsamkeitsübungen drin. Lest sie mal durch unter dem Aspekt. Ja? Und die Grundidee ist immer wieder, im Bewusstsein des Leidens, das durch das und das entsteht, will ich das und das tun. Das ist eine ganz andere Sichtweise. Ich schaue nach außen, ja, schon nach außen, aber nicht, um zu sehen, was wäre gut, was könnte ich brauchen, ja, was will ich nicht haben, sondern unter dem Aspekt, was ist da draußen, was kann ich tun? Was kann ich tun mit diesem Leben, was ich da gerade habe? Mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Fähigkeiten, was kann ich tun? Das ist die andere Sichtweise. Und die versuchen wir einzuüben. Das ist ein ganz tiefer, zentraler Bestandteil unserer Praxis, diese Art Denken einzuüben. Nicht dauernd diese schädlichen Gedanken, sondern die andersrum die Welt zu sehen, zu sagen, ja, ich bin da mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Möglichkeiten, ist ganz klar. Wir denken jetzt nicht das, was vielen Christen passiert, die sich engagieren. Aber gut, ich will jetzt nicht schlecht über Christentum sagen, aber es passiert halt vielen Menschen, dass sie dann das ganze Leid der Welt auf die Schultern aufladen und denken, sie müssen das Leid lösen. Das ist wieder ein Schritt zu weit, übers Ziel hinausgeschossen. Ja? Das Ziel liegt kürzer. Das Leid sehen, die eigenen Möglichkeiten sehen, sich zu fragen, was kann ich tun? Und das einfach tun. So einfach kann es sein. Und in die Richtung gehen die 5 Achtsamkeitsübungen. Die sind ganz klar so formuliert, immer wieder. Natürlich kümmern wir uns auch um uns selber. Es geht nicht nur ganz drum. Ja, aber die Grunddenke ist schon, was kann ich tun, damit es besser wird? Was kann mein Beitrag sein? Und und es gibt ein Märchen, was ich sehr gerne habe. Und was es so schön und so einfach darstellt, ist ja auch ein Märchen, ne? Das ich euch einfach noch zum Abschluss erzählen will. Und das ist das Märchen von der Frau Holle. Kennen das eh alle, oder? Ich erzähle es trotzdem, kennen alle. Aber ich erzähle es trotzdem, ja, weil ich mir es vorgenommen habe. Vielleicht gibt es noch einen, der es nicht kennt und vielleicht, um den Punkt rauszuarbeiten, weil ich sehe auch, dass viele Leute es überhaupt nicht verstehen, das Märchen. Oder sagen wir mal, anders verstehen als ich. Also, es geht um zwei Mädchen, zwei Kinder oder Jugendliche, und die helfen zu Hause, und die eine hilft zu Hause, und das ist die Stieftochter, also die Mutter und zwei Töchter, die eine ist die Stieftochter, und die Stieftochter, naja, die wird immer ein bisschen schlecht behandelt und muss viel arbeiten, und irgendwann fällt ihr die Spindel vom Spinnen, fällt ihr in den Brunnen, und da wird sie furchtbar geschimpft, und die Mutter sagt, du, die musst du aber rausholen, aber es geht ja nicht, ne? Wie soll sie die Spindel aus dem Brunnen holen? Aber in ihrer Verzweiflung springt das Mädchen in den Brunnen, wird ohnmächtig und wacht auf in einer anderen Welt. Sie ist dann plötzlich wo ganz woanders, wo sie noch nie war. Und es ist eine große Wiese. Und ja, sie weiß natürlich nichts über die Welt. Sie ist da halt einfach jetzt da reingeworfen, geht ein Stück den Weg lang. Und da ist ein Ofen mit Brot drin. Und der Ofen ruft, das Brot ruft, hol mich raus, ich bin schon ganz fertig gebacken, wenn ich noch länger drin bleibe, verbrenne ich. Und was denkt sich, das Mädchen heißt Goldmarie, was denkt sich die Goldmarie? Ja, ich meine, ich habe gerade nichts zu tun, ich kann das Brot rausholen, der Brotschieber stand daneben, ne, hat halt das Brot rausgeholt und ist weitergegangen. Dann kommt sie bei einem Apfelbaum vorbei und die Äpfel rufen, oder der Baum ruft, schüttel mich, die Äpfel sind alle schon reif. Dann schüttelt sie halt den Baum und schichtet die Äpfeln auf, legt sie alle zusammen, geht weiter, kommt dann später zur Frau Holle. Gut, die Frau Holle sagt, sie kann bleiben, sie muss halt arbeiten, sagt ihr, was sie arbeiten muss, aber dann kann sie bleiben. Und dazu gehört halt auch das Betten aufschütteln und darum sagt man immer, dass es, wenn es schneit, dass die Frau Holle ihre Betten macht. Und hat dort eine Zeit lang gearbeitet, hat irgendwann gesagt, ja, es würde ihr zwar sehr gut gefallen bei der Frau Holle, aber sie hätte jetzt doch Heimweh nach zu Hause, obwohl es ihr zu Hause eigentlich schlechter geht, aber sie wird doch gerne heim. Und dann sagt die Frau Holle, kein Problem, bringt sie zu einem Tor. Also das ist das Tor praktisch von dieser anderen Welt wieder in die normale Welt. Und sie geht durch das Tor geht zu und dann kommt ein Schwupp von Goldmünzen runter und die Goldmarie kommt eben mit einem Haufen Goldmünzen nach Hause. Und das war da in der Nähe von zu Hause, also von dem Tor war das leicht nach Hause zu finden. Ja, und die Schwester denkt sich, ja, das will ich auch. Ja? Ist ja klar, wie es geht, ne? Also, Spindel in den Brunnen werfen, reinspringen. Sie kommt in die andere Welt. Sie kommt bei dem Ofen vorbei. Das Brot ruft, hol mich raus, ich bin schon ganz braun, ich verbrenne gleich. Und sie denkt sich, ah nee, also du bist sicher rußig und nachher mache ich mich dreckig dabei, nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ne? Geht sie weiter, kommt sie zum Apfelbaum und die Äpfel rufen, der Baum ruft, schüttel mich, die Äpfel sind alle schon reif. Und sie denkt sich, eigentlich habe ich keine Lust, einen Baum zu schütteln. Nachher, da fallen dann alle Äpfel runter, nachher fällt mir einer auf den Kopf. Das will ich nicht. Und kommt sie zur Frau Holle, denkt sich, ah, genau, toll, klappt alles wunderbar. Wissen wir ja, das hat die Schwester erzählt mit der Frau Holle. Klar, muss man zeitlang arbeiten, aber dann, ne? Ja. Gut, dann tut sie mal eine Zeit lang fleißig die Arbeit machen, aber es wird ihr bald schon zu viel und es ist so mühsam. Ne? Und sie macht es immer schleißiger. Ne, ist ja auch schwer, wenn man für Geld arbeitet. Also es macht sie immer schleißiger, immer schlechter und die Frau Holle sagt, ich bring dich zum Tor. Ne? Und sie denkt, ja super, ist es vorbei, ne? Jetzt kommt der Goldregen. Ne? Und dann geht sie durchs Tor und bekanntlich kommt dann eben Pech runter. Pech, was zeitlebens an ihr geklebt hat. Ja, und es ist einfach ein schönes Märchen. Es ist ein schönes Märchen, genau zu diesem Thema. Und ja, und ich wünsche euch jetzt mit diesen Gedanken, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen geholfen habe, mit diesen Gedanken die fünf Achtsamkeitsübungen im rechten Geiste zu betrachten und zu üben. Und ich bin sicher, dass sie euch großen Nutzen bringen werden. Nicht in Goldmünzen, aber in Freiheit. In Befreiung.